Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Perro, so wollte ich heute mal einsteigen. Nee, wie hat Bauermann dich genannt?
Perro.
Perro oder Piero? Perro.
Perro, schon okay. Perro, ja.
Okay, ich glaube, Perro wird jetzt erstmal für ein paar Wochen...
und dann auch mal den da. Du musst ruhiger sein.
Ich glaube, Perro wird jetzt für ein paar Wochen Günni einfach ablösen. Es ist Wintereinbruch in Deutschland, wie dir eventuell auch schon aufgefallen sein könnte. Und da ja allen Menschen bewusst ist, dass du hier mit jemandem sprichst, der niemals vereinstechnisch Basketball gespielt hat, ich weiß mittlerweile über dich, dass du anfällig bist für so Wind und so weiter, wenn man draußen spielt, das hast du schon mal verraten. Aber wie ist es denn eigentlich mit den guten alten Gezeiten in einer Halle? Hast du mal in so einer richtig arschkalten Halle dann spielen müssen, auch als du, auch auf großem Level, ich glaube, wenn man, das passiert schon immer mal, aber wenn man dann irgendwann, hoffentlich in der Bundesliga, sollte es nicht mehr passieren. Wie ist es, wenn es draußen kalt ist? Was macht das mit dem Basketball in der Halle?
Ich hasse alles daran. Ich hasse es abgrundtief. Wir haben bei Ulm haben wir die Kuhberghalle umgebaut, ich glaube in meinem zweiten Jahr. Und dafür haben die eine Wand herausgenommen. Also du musst dir vorstellen, es ist einfach ein Schuhkasten, und du nimmst einfach eine Wand raus und hinter dieser Wand ist einfach die Natur und sie haben nur diese beige Trennwand hinabgelassen.
Das keine war die richtige Wand?
Nein, nein. Es wurde ja eine neue Wand, also es wurde quasi erweitert um noch ein Spielfeld. Okay, okay. Und dann war, ich würde sagen, so 3-4 Monate während der laufenden Saison haben wir trainiert in einer Halle, die nur 3 Wände hatte und es waren -5 Grad draußen. Und Keith Triplett, muss es das erste Jahr gewesen sein, hat einfach mit Mütze und Handschuhen trainiert. Wenn Windstoß kam, sind immer so Blätter reingeflogen. Also es war wirklich, es kann nicht mehr als 6 Grad gewesen sein in dieser Halle. Das heißt, ich habe auch da alles mitgemacht. Wir kennen auch aus ganz früher noch aus den, wenn wir in gegnerischen Hallen waren, ich glaube, wir haben mal auch in Montenegro gespielt. Da hat uns der Gegner die Bälle zum Training vorher aus dem Eisfach geholt. Dann werden deine Hände kalt. Das ist auch so, es ist reulich. Ich bin eine Diva. Wenn ich krank bin, wenn es kalt ist oder zu warm ist oder der Boden rutschig, das ist das Allerschlimmste, dann funktioniere ich nicht.
Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Zu warme Hallen. Ich habe mir als Reporter schon mehrfach gedacht, wie zur Hölle kann man hier drin gleich 40 Minuten oder sagen wir mal ein Spieler 30, 35 Minuten auf höchstem Level versuchen, Basketball zu spielen, wenn ich hier mir schon einen abschwitze, wo ich einfach nur hier sitze.
Auch nicht geil, aber trotzdem nimmt man 5-mal mehr als die kalte Halle. Die kalte Halle und dann noch so ein bisschen angespannt, nervös, schwitzige Hände, so boah, das ist ganz, ganz unangenehm.
Und diese anderen Faktoren, die du gerade erwähnt hast, ich versuche mich gerade daran zu erinnern, wenn du in einer Halle, wo ich dann übertragen habe, aufs Parkett kamst, wie testet man erstmal so ein bisschen für sich Parkett, Licht, das muss ja nicht vorm Spiel sein, sondern ihr habt ja Shootaround und so weiter. Diese ganzen Faktoren?
Licht. Ganz egal, also es gibt diese ersten Spiele mit einer, wo du so eine hohe Tiefe hast. Also jetzt, wenn du das erste Mal bei Berlin gespielt hast, in der Uber-Arena oder Mercedes-Benz-Arena oder so, wo dann auf einmal hinter dem Feld, wo es noch so ellenweit lang ging, das ist vielleicht ein kleiner Faktor mal, da musst du dich dran gewöhnen, aber ansonsten ist eigentlich für mich Boden non plus ultra gewesen. Also Gießen, in Göttingen, in dieser Sparkassen-Arena, das war Rutschpartien.
Deswegen hat der El Amin da auch immer alle ins Leere laufen lassen, die kleine Zaubermaus.
Der hat mich wirklich mal böse. Mit Ruf und Raymar Morgan, und da bin ich so halb fit aufgelaufen, hat Khalid El Amin mich sowas von in der Pfeife geraucht. Ich glaube für 28 Steine, das war ziemlich bitter. Ich war immer so jemand, deswegen habe ich auch nicht viel draußen gespielt. Ich wollte eine klare Linie der Schiris, ich musste so... Wenn man selber nicht einfach universal überall funktioniert, das heißt, wenn man nicht der derbste Zocker ist, der Coach unabhängig, der mit allem arbeiten kann, ich war eher so, die Möglichkeiten haben, mit dem, was es so gibt, auch zu arbeiten, und dafür musste es quasi konstant sein oder so sein, dass das für mich funktioniert.
Ja, schauen wir mal, liebe Freunde, herzlich willkommen hier in der neuen Folge Abteilung Basketball, ob am Donnerstag die Bälle wieder aus dem Eisfach geholt werden in Podgorica, denn, liebe Freunde, wir sind drin in einer der Wochen, die wir bei Magenta Sport mit am liebsten mögen, in einer Länderspielwoche und haben uns genau dafür natürlich für diese Folge einiges für euch überlegt. Wir machen heute einfach den Programmhinweis schon mal ganz zu Beginn, damit die Leute einfach wissen, worauf sie sich einstellen können, und vor allem, dass es eben die deutsche Basketballnationalmannschaft in ziemlich guter Besetzung für so ein Quali-Fenster 2-mal kostenlos für alle zu sehen vor der Paywall vor der Abo-Schranke gibt. Am Donnerstag ab 18.45 Uhr kümmern sich Alex Vogel und ich um das nicht unwichtige Spiel in Montenegro. Und am Sonntag bist du dann in Bamberg, wenn es gegen Bulgarien geht. Wie gesagt, beides live und kostenlos. Und wir hoffen dann einfach, wir haben dazu übrigens auch noch Kroatien, Frankreich am Freitag im Angebot. Wir hoffen dann einfach, dass wir so gut gelaunt in den kommenden Sommer gehen, wie wir das mögen. Und es da nicht irgendwie nochmal ruckelt und wackelt und sonst sowas. Der DBB-Kader, über den wir in unserer Studiofolge mit Basti zu dritt gesprochen haben, hat sich ja nochmal ein wenig verändert. Daniel Theiss und Chris Senkfelder sind nachnominiert, wobei der eine erst gegen Bulgarien zum Einsatz kommt. Wir reden gleich noch ausführlich über Daniel Theiss. Und der andere krank ist. Mhm. Kein Da Silva, kein Kratzer, kein Nick Weiler-Babb. Das sind so die auffälligsten Veränderungen. Bleibt aber trotz alledem dabei. Ich habe mich jetzt gestern ein bisschen auf Montenegro vorbereitet. Ich habe es gerade gesagt, ne? Es bleibt ein echt guter Kader. Der ist eingespielt. Die kennen sich von vielen Länderspielen. Die kennen sich jetzt, spielen zusammen bei den Bayern, spielen zusammen bei Alba. Du hast diese beiden Blöcke mit drin. Und ich bin sehr guten Mutes, dass die das mit der entsprechenden Ernsthaftigkeit angehen werden und da Resultate liefern.
Also Ich war nicht ganz sorgenfrei, vor allen Dingen, weil wir quasi in dem Fenster, in dem wir Montenegro nicht so gesehen haben, da haben sie mit Duljubic gespielt, der bei Valencia lange sein Unwesen getrieben hat, plus Kendrick Perry. Und dann haben sie schon richtig Qualität. Kendrick Perry, der jetzt im kommenden Fenster nicht spielt, aber gerade MVP des AC des spanischen Supercups geworden oder Pokal gewesen, der Supercopa geworden ist, hat mit 27 und 6 Real Madrid abgeschossen und hat mit Malaga das Ding gewonnen. Wenn der dabei wäre und Dubljević und dann diese ganzen Spezialisten wie Ivanovic, der alte Freiwurfspezialist, Mihailovic, Radebau, also der jetzt einspringt, Dino Radončić von München, die zu Hause. Das wäre schon auf jeden Fall was gewesen, was ein echter, wirklicher Test ist. Ja. Mhm. Jetzt haben wir gesehen, Dubljević spielt nicht, Kendrick Perry spielt nicht, dafür spielt Radebau. Das heißt, es ist immer noch sehr guardlastig, undersized, mit Marko Simonovic auf der 5. Das ist irgendwie was eigentlich nicht genug Qualität haben dürfte, um die deutsche Mannschaft zu gefährden. Das Einzige, was mir kurz weiche Knie gemacht hat, ist, auf der DBB-Seite gab es nur ein einziges Statement vom Coach Mumbrou. Und das hieß, das lese ich dir mal kurz vor.
Okay.
Da stand, wir wollen rennen und punkten, bevor die gegnerische Defense bereit ist. Unsere Geschwindigkeit wird entscheidend sein. Wir wollen rennen und das gegnerische Team damit ebenfalls ins Rennen bringen. Mhm. Das ist sowas, ich gucke mir die ersten, also die Qualifizierungsrunde bisher an und sehe, Deutschland ist mit Frankreich die beste Defensive in ganz Europa aktuell, haben, glaube ich, lassen 65 Punkte zu. Und machen 75 Punkte, sind in dieser Gruppe deutlich die beste Mannschaft. Es ist eine Anomalie, es ist ein Fluki, dass sie 2-2 sind. Aber wenn ich jetzt den Kader mir angucke, dann denke ich mir, macht genau das. Die Basis ist nicht, der entscheidende Faktor wird nicht die Geschwindigkeit sein, indem wir den Ball nach vorne bringen und wann wir werfen, sondern die Basis ist wieder einfach genau die Defensive zu reproduzieren. Es ist für mich trotzdem eine Halbfeld, im Zweifel zwinge ich diese Mannschaft oder die Namen, die ich gerade vorgelesen habe, auf Montenegro-Seite mit Mihailovic und diesen ganzen Leuten, die so auch so zockermäßig mal unterwegs sein können, Ivanovic, ins Halbfeld, switch da, zwingen zu langen Possessions und dann im 1 gegen 1 gegen meine Großen und gegen meine gestandene Defense. Und dieses Rennen und Bolzen, wenn ich das jetzt überspitzt ausdrücken will, ist was für mich, was eher Fluktuation und Varianz in so ein Ergebnis bringt und was mich, das wäre jetzt für mich so das Letzte gewesen, was mein Gameplan gewesen wäre. Ich weiß, ich will jetzt nicht einen Satz irgendwie von Mumbrou irgendwie so lossehen und daraus zu viel machen, aber ich glaube, es wird fast schwierig für ihn sein, nicht zu viel zu machen im Coaching. Mhm. Das ist die einzige Gefahr, die ich sehe, ist, dass er sagt, okay, ich habe jetzt endlich 6 Weltmeister dabei und ich habe alle möglichen Namen. Und jetzt kann ich versuchen, in dieses Fenster auch möglichst viel von meinem neuen Konzept reinzupressen. Und dass viel gepusht wird und viel Transition gelaufen werden wird und auch früh abgeschlossen wird, haben wir gesehen. Das ist Teil seiner Idee. Aber ich würde jetzt in dieser Situation, wo du einfach eins gewinnen musst und wie du sagst, du hast den Bayern-Block, du hast den Weltmeister-Block, du hast alle möglichen Blöcke, einfach so wenig Neues wie möglich, so ruhig wie möglich, genau mit der Defensive, kontrollierte Offensive. Und dann hast du nämlich viel mehr. Du hast mehr Shooting als bisher. Du hast mit Obst und Krämer in einer unglaublichen Verfassung alle Möglichkeiten, dann auf dieser guten Defensive basierend das Spiel zu gewinnen. Also das ist für mich so ein bisschen seltsam gewesen.
Ja, vielleicht hat er das so ein bisschen darauf bezogen, dass Montenegro gerne dann irgendwie mit zwei wirklichen Bigs spielt und teilweise auch noch einen Flügel hat, der dann häufig nicht werfen kann. Es ist ja echt interessant. Also ich habe mir den Kader gestern so ein bisschen herausgearbeitet. Da sind super viele aktuelle oder ehemalige ACB-Spieler so drin. Du hast schon ein paar angesprochen. Todorovic, Radovic, Nikolic hat er auch mal gespielt. Die haben auch einen Block mit Radabau zusammen. Todorovic, Radovic, Redabau, die zumindest sich von Murcia her kennen. Ja. Und das Guard-lastige, du hast gesagt, Kendrick Perry, ich habe das auch gar nicht mitbekommen, dass der einfach nach dem Novemberfenster seine Karriere beendet hat, weil er gesagt hat, ich bin exhausted, ich will jetzt mal ein bisschen auf meinen Körper achten. Und er ist in allen vier Quali-Spielen Topscorer gewesen. Und
20,
das will
über 20 gemacht.
Ne, ja. Über 20. Ja. Und das will ich dann schon mal sehen, dass Jonah Redabau, den ich als Spieler liebe, den finde ich wirklich geil, ich habe ihn jetzt zuletzt nicht mehr ganz so verfolgt, dass der das so auffängt. Ja, vielleicht ist das der, ich muss mal noch so ein bisschen in die Aussagen eintauchen, will mich da auch mal noch ein bisschen umhören. Heimvorteil Podgorica wird definitiv einer sein. Ich habe mir mal die Halle angeguckt, das ist echt ein Schmuckkästchen, da dürfte man sogar Euroleague spielen in dieser Halle. Die würde die Qualifikation dafür erfüllen. Also das ist so der Kader. Dubljević fehlt aus familiären Gründen. Das ist, glaube ich, schon mal, trifft auf jeden Fall schon mal nicht auf seine Nemesis da bei Valencia, der seine, ich beende in Valencia meine Karriere, Mumbro beendet hat. Ja, gucken wir uns auf jeden Fall mal an. Dann geht's bei deinem Spiel, was du begleiten wirst, gegen tatsächlich, also im vorläufigen Kader waren sie beide, Vezenkov und Miller-McIntyre. Heißt, wir haben noch so ein Mini, es ist nur ein Mini-Trauma, als wir zusammen dieses Bulgarien-Spiel, was sie da in dieser kleinen Halle verloren haben. Aber trotzdem, natürlich, also Miller-McIntyre hat sie ganz schön mit einer anderen Konstellation, ehrlicherweise auch, hat sie ganz schön vorgeführt und da jetzt noch Vezenkov dazugepackt. Ja, mal gucken. Also es wird einfach irgendwie, ich weiß nicht, ob es schon wieder zu deutsch in uns ist, dass wir dann irgendwie so gefühlt schon wieder gucken, was könnte irgendwie gefährlich sein, aber irgendwie gehört es auch zu einer Spielvorbereitung dazu, dass man den Gegner ernst nimmt.
Nein, es geht ja wirklich, also mir geht es null darum, dieses Spiel zu verkaufen. Es ist Fakt, dass du einfach in dieser Gruppe, die bisher die zweitbeste Mannschaft ist, Montenegro, sie haben auf jeden Fall Firepower. Wenn du einen Shootout draus machen möchtest, dann weiß ich nicht. Also dann, du kannst das Spiel verlieren, natürlich. Wir sehen nichts anderes als in diesen ganzen Fenstern, dass sowas möglich ist. Und wie dann, also um Miller-McIntyre und Vezenkov ist drumherum wirklich nicht viel. Aber das sind jetzt zwei Namen. Du würdest, also wenn ich dir sagen würde, die machen zusammen 60 Punkte, würde keiner, glaube ich, mit der Wimper zucken. Und da will ich gar nicht, über dieses Bulgarien-Spiel nachdenken. Ich will einfach, dass morgen Abend um 22.30 Uhr dass wir uns zusammenschreiben oder mit unserem Freund Martin Hanebeck und wir uns Wunschdestinationen für die Eurobasket-Vorrunde darüber zu diskutieren.
Es gibt eh nur eine Wunschdestination.
Als über das Endspiel in Bamberg.
Guck mal, es gibt eh nur eine Wunschdestination. Zypern im September soll ganz schön sein. Aber erstmal müssen die Spiele gespielt werden. Dieses Quali-Fenster ohnehin, es gibt ja Leute, die sagen, juckt sie alles gar nicht. Dieses Fenster jetzt immerhin ist ein qualitativ gutes Quali-Fenster. Also wir zeigen ja nicht umsonst Frankreich, Kroatien, das kommentiert übrigens Basti. Da laufen bei den Franzosen dann ein Maledon, ein Okobo, ein Cordinier und so weiter rum. Es gibt dann echt noch schöne.
Also Frankreich, also in der Gruppe Frankreich durch, aber Bosnien-Herzegowina und Kroatien. Also beide natürlich mit dann Mario Sonja und sein Boy Musa auf der Gegenseite im Fernduell. Und das sind ja schon zwei Mannschaften, die eine böse Gruppe erwischt haben. Also du hast Frankreich dabei und dann hast du Zypern, glaube ich, dabei, die direkt qualifiziert sind und sich auch genauso geben, als wären sie qualifiziert, natürlich mit keinem Sieg. Das ist auch so ein bisschen, die Mannschaften lassen sich richtig gehen. Finnland letzter, Polen letzter, die ganzen Mannschaften, die durch sind, haben es gemütlich angehen lassen, aber das macht die Qualifikation für die restlichen drei Teams natürlich deutlich schwieriger, weil dadurch nur die ersten zwei dann plus Host weiterkommen und das ist in dieser Bosnien-Herzegowina-Kroatien-Gruppe wirklich böse und da kommt es dann, ich glaube nicht noch zum direkten Aufeinandertreffen, aber eben zum Fernduell.
Das gucke ich mal parallel eben nochmal nach.
Weil das wäre sonst ein Monster. Wenn die spielen würden im letzten Spiel. Nee,
die spielen
Spiel
nicht mehr direkt gegeneinander.
Nee, genau, das war's. Ne, ja.
So, und ansonsten, ne, wenn du guckst, also Finnland spielt gegen Serbien. Du hast schon gesagt, bei den Finnen ist ein bisschen weniger Dringlichkeit drauf. Die Serben haben Avramovic dabei, Gudoric, Dobric, Petrusev, Milutinov. Die Griechen haben einen Panna-Block dabei. Dann bei Italien hast du Procida und Spagnolo, die spielen gegen die Türkei. Die Türken übrigens weiterhin ohne Fenerbahce-Spieler, ohne Biberovic, ohne Şanlı. Es ist einfach nicht gesettelt, das Ding mit Ataman und Fenerbahce. Aber Shane Larkin übrigens, Comeback bei der türkischen Nationalmannschaft. Also ist schon viel drin. Ich habe mir nochmal den Kader von Spanien angeguckt, jetzt auch wo Brizuela ausfällt. Den finde ich ziemlich dürftig, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ansonsten...
Ja, ansonsten gibt es noch als Euroleague-Aficionados natürlich das Fernduell Lundberg gegen, nicht Fernduell, sondern direktes Duell. Lundberg wahrscheinlich mit 35 auf Seiten der Dänen gegen Georgien mit Cengelia wahrscheinlich auch über 30. Die sind nämlich auch beide noch gefährdet. Ein von den beiden Mannschaften wird es treffen. Und Georgien aktuell mit 2 Siegen, Dänemark mit 1 Sieg. Also es gibt auf jeden Fall auch so ein paar Gruppenkonstellationen, wo es noch ganz interessant ist, was passiert.
Ja, und wir freuen uns dann natürlich drauf. Du wirst ihn live in der Halle quasi wieder in Deutschland zurückbegrüßen, wenn gegen Bulgarien Daniel Theiss dann auch zum Aufgebot mit dazu stößt. Der hat jetzt erstmal noch, keine Ahnung, ein bisschen Umzug ins Fürstentum zu regeln. Ist das nicht geil, wenn man sagen kann, ich wohne in einem Fürstentum? Ich finde das einfach fantastisch.
Es ist auf jeden Fall großartig. Ich, wie gesagt, ich erwähne es zum 15. Mal. Ich werde nicht müde. Ich habe Jerome Blossom Game schon in Monaco besucht und die Wohnung, in der er jetzt wohnt, jetzt unten so ein Pool, man blickt, es gibt ja quasi keine Wohnung in Monaco, wo du nicht aufs Meer guckst, weil es ja irgendwie so in diesen Hang quasi so reingezimmert ist. Ja, die Halle, wie gesagt, das ist, das du spielst man, in keinem Tollhaus, aber ansonsten geht's dir da recht gut. Ja, mit dem nötigen Kleingeld.
Ja, viel Lebensqualität, ein Steuerparadies und natürlich, und das sind dann eben die Sachen, die auch dazukommen, Daniel Theiss bei der AS Monaco nach diesen 8, 9 Jahren jetzt zurück aus der NBA. Was würdest du eigentlich, hast du so eine Überschrift oder so ein Gefühl dafür? Wie würdest du diesen Stint von Daniel in der NBA zusammenfassen?
Also jeder, der so lange bleibt, das ist erstmal, da musst du den Hut ziehen. Wie gesagt, es sind 450 Spiele, jedes Jahr kommen neue 30 Erstrunden-Picks in die Liga. Ich spiele 8, 9 Jahre in der NBA und also das ist unglaublich beeindruckend. Man hat sich das phasenweise natürlich immer so gewünscht, er hat das dann angedeutet, wie gut er sein kann und trotzdem hat er diesen Backup-Job bei einem richtigen Contender bis auf so vielleicht die Boston-Zeit nie bekommen und das wäre für mich so glasklar die perfekte Rolle für ihn gewesen. Ja. Und dann, es ist einfach eine schwierige Situation, er wankte dann oft zwischen dem Backup und dann vielleicht so einem dritten großen. Und dann hat es irgendwie nicht funktioniert. Trotzdem hat er phasenweise einfach gezeigt, dass er 100% in die Liga gehört. Und das wurde ja nochmal unterstrichen durch die Auftritte im Fieberdress. Also dann dieses, dass man das so ein bisschen aus den Augen verliert, weil einer nicht viele Minuten kriegt in der NBA. Und dann spielt er so auf wie 22, wie 23. Und dann denkt man, okay, der dominiert dann halt, ist immer noch einer der besten Pick-and-Roll-Verteidiger, definitiv in Europa. Und mit dem als Starter wirst du halt Weltmeister. So, und das, wie gesagt, dieses NBA-Bild verzerrt und jetzt zu denken, ah, das war irgendwie geprägt von Wechseln, nie richtig sesshaft geworden und so, das ist mir irgendwie eine viel zu negative Ansicht auf das, was er bisher gemacht hat.
482 NBA-Spiele, come on. Mhm. Also das ist ja wohl, wir kommen noch aus einer Zeit, wo wir uns noch dran erinnern, dass bis auf Dirk das nicht so selbstverständlich war, dass du da Spieler hast, die auf die 500 NBA-Spiele zugehen. Und auch übrigens die Stats, wenn man sich so seine Karriere-Stats in der NBA anguckt, mit über 7 Punkten im Schnitt, mit fast 5 Rebounds im Schnitt und echt mit guten Franchises, für die er auch einfach gespielt hat. Also das konnte man auf jeden Fall mal so machen. Und trotzdem freuen wir uns natürlich, ihn jetzt zurückzuhaben. Und du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Ich habe mal gerade drüber nachgedacht, weil ich auch gesehen habe, okay, 32 Jahre alt, aber auch nur 32 Jahre alt. Mhm. Mit Spanunis als Coach, mit Kalatis dahinter und noch dem, was sie sonst so als Puzzlestücke haben, ne? Wie findest du diesen Fit und wo würdest du sagen, ist das Ceiling bei Daniel in der jetzt als Spieler, der jetzt ist, in Europa? So viele bessere Big Men gibt es im Zweifel in der Konstellation da nicht, ne?
Nee, ich wüsste nicht, wie er sich fühlt körperlich. Fühlt er sich gut? Dann, wie gesagt, ist er einer der besten Großen in der Euroleague. Keine Frage. Die Fieber-Auftritte haben das bestätigt. Die Frage wird sein, da ist natürlich dann auch immer wieder der Gegensatz, du sagst es, er ist 32 und es nervt ihn auch, glaube ich, wenn man immer so tut, einfach weil man ihn so lange kennt und so lange sieht, ist bei den Jungs, die früh Karriere gemacht haben, einfach, man denkt so, der ist doch schon 12 Jahre, rennt er schon rum, ja, aber ist immer noch erst 32. Kommt die Frage einfach mit der Belastung. Er wird das nicht gewohnt sein, über 80, 85 Spiele mit harten Trainingseinheiten zwischendurch, das ist in der NBA anders. Das hat er nicht mehr gemacht, seit er quasi Anfang 20 ist. Aber das Gute ist, das wird dieses Jahr keine Rolle spielen. Und ich glaube, wenn es Leute gibt, die sowas auch clever managen können, dann sitzen die in Monaco. Und er ist ein super Fit. In Monaco reden wir immer darüber, gerade auf den großen Positionen, hast du Spieler dabei oder einen Spieler dabei, der quasi dir beides gibt. Ja? Du hast in der Vergangenheit John Brown III gehabt, unglaublicher Verteidiger, offensiv limitiert, und Donta Hall, offensiv limitiert. Jetzt spielst du oft mit Papayannis, der für mich halt eben dieser Stretch-Big so ein bisschen hat. Der blockt auch mal zwei, drei Jungs spektakulär, aber grundsätzlich ist er nicht der Verteidiger, der Daniel Theis sein kann, und Monte Jonas auf keinen Fall. Das heißt, das könnte eben der Spieler sein, der Monaco die Chancen gibt, diese defensive Identität, die auch ihre Basis sein muss, auszufüllen und trotzdem sie offensiv nicht zu limitieren.
Und das Gute ist, also du hast gerade ein paar Namen angesprochen. Papayannis, Monte Jonas, Jaite, sogar noch Cornelly. Das heißt, er wird im Zweifel in der Liga auch dann immer mal
ganz genau
gerestet werden von Spanoulis. Und dieses Verhältnis finde ich super interessant. Ich habe das nicht gewusst. Er hat ja gesagt, die kennen sich schon tatsächlich sehr lange. Es hat eine große Rolle in seiner Entscheidung gespielt. Zitat, wir haben uns vor 6 oder 7 Jahren mal im Urlaub kennengelernt. Und so kann das dann halt auch mal gehen. Und ich meine, Spanoulis wäre, glaube ich, eh schon ein Kicker gewesen, wenn du mehr oder weniger vergleichbare Angebote hattest. Es wird ja so ein bisschen kolportiert, dass es teils auch höhere Angebote, dotierte Angebote für ihn gab. Und dann ist Spanoulis, glaube ich, eh schon als einer der spannendsten Trainer Europas die Wahl, die du vielleicht triffst. Und wenn du den natürlich dann aber sowieso schon irgendwie auch mal kennengelernt hast und so, dann ist das ja, es ist ja wie gemacht. So, und dann noch im Zweifel mit Calates Pick and Roll und dann hinten die Pick and Roll Verteidigung und so. Also ich finde das, genau wie du sagst, ich finde das so stimmig auf so vielen Ebenen.
Ja, das ist ein super Fit. Jetzt hoffentlich bleibt er gesund, und dann wünsche ich ihm, dass er da, was ich, 2, 3, 4 Jahre richtig guten Basketball spielt und da so jetzt nochmal so seine, ich glaube, eine Homebase findet. Daniel ist natürlich absoluter Familienmensch. Und ich glaube schon, dass das so ein bisschen was ist, was er sich auch wünscht, was irgendwo auch in die Option darauf oder vielleicht die Aussicht darauf wird sicherlich auch eine Rolle gespielt haben in seinen Planungen.
Und wir gucken mal, dass wir den auch mal zeitnah hier in diesen Podcast reinholen. Ich finde es ja so lustig, dass eigentlich der DBB, wenn du so willst, indirekt ja diese Gerüchte bestätigt hat durch die Nominierung. Ne? Weil lange war es ja nicht offiziell von Monaco, ob das jetzt wirklich so passiert. Alle haben es nur berichtet. Und dann hat einfach der DBB gesagt, ja, der kommt übrigens. Und damit wusste spätestens dann auch jeder, ah ja, er kommt wirklich. Okay, gut, können wir also da auch einen Haken anmachen. Sein aus der Nationalmannschaft bei den großen Turnieren, kongenialer Spezi. Das ist jetzt das Thema, was ich mit dir gerne auch mal noch streifen würde, weil das steht hier seit Wochen auf meiner Liste. Es geht um Dennis Schröder, und es geht um eine Aussage, die er vor ein paar Wochen getätigt hat, kurz bevor sie ihn dann wie bei The Grudge ihn auch eingeholt hat. Wir haben ja über Luka Doncic und den Trade gesprochen und so weiter, haben jetzt nicht diese übergeordnete Geschichte von wegen, haben Vereine zu viel Macht, haben Spieler zu viel Macht aufgemacht. Das würde ich jetzt gerne nochmal mit dir machen, weil Dennis hat vor ein paar Wochen gesagt, ja, die NBA ist so ein bisschen wie moderne Sklaverei. Das haben sie ihm dann auch um die Ohren gehauen. Und kurz nachdem er es gesagt hat, von Golden State nach Utah, kaum hat er sich da gedanklich mit abgefunden gehabt, ging es dann weiter nach Detroit, wo er jetzt geblieben ist. Und diese ganze Gemengelage, ne? Also er stichelt ein bisschen, nachdem die Warriors auf Instagram seinen, aber auch den Abschied von vielen anderen zusammen in einem Post machen. Ach, ich war euch nicht meinen eigenen Post wert und so weiter. Und ich dachte mir so, lass uns darüber einfach nochmal sprechen. Es ist jetzt in 11,5 NBA-Saisons für Dennis die 9. Franchise, für die er spielt. Wie viel ist an dieser Aussage von ihm, weil er hat es ja nun am eigenen Leib immer wieder erfahren. Wie viel ist denn da dran, wenn man mal die Dramatik des Wortes Sklaverei vielleicht versuchen, ein bisschen rauszunehmen? Hat er da einen Punkt? Oh, jetzt klingt schon so wie Markus Lanz.
Also, natürlich ist es erstmal, also du kannst es, es ist sehr einfach natürlich darüber zu stolpern und die erste Reaktion oder deine Reaktion zu lassen, oh, du verdienst was für Sklaverei, du verdienst 20 Millionen Dollar und keine Ahnung.
Bis Vertragsende 90 Millionen Dollar.
Ja, ich glaube von dem historischen Eintauchen in Sklaverei, davon müssen wir uns erstmal lösen, dass er das in irgendeiner Art gemeint hat. Und ich glaube auch im kompletten Zitat hat er das auch gleich relativiert, was er so versucht, das zu beschreiben, was er meint. Fakt ist, wenn du dich so ein bisschen auseinandersetzt, dass ich schon verstehe, dass du dich reiben kannst an gewissen Zuständen, die da heißen. Es ist eine Liga mit vielen Spielern mit dunklerer Haut, und die Besitzer, die auch noch Besitzer heißen, haben quasi ausnahmslos 95% sind weiß. Ja. Dann sprichst du von Spielern als Assets, als quasi als Wertgegenstände, die du tauschen kannst und so weiter. Das sind so Sachen, die Ja, die wirken manchmal so ein bisschen aus der Zeit gefallen, wenn man darüber nachdenkt. Zwangsläufig ist das natürlich erstmal auch ein Deal, den alle Spieler so ohne Probleme unterschreiben würden. Also wenn die Besitzer oder das ist so, sorry, so wenn die Franchise.
Es ist das Wording,
du musst dich nicht dafür entschuldigen. Es ist das Wort. Wenn die Besitzer halt sagen würden, okay, wenn dieses ganze Machtverhältnis sich verschieben würde und wir hätten nicht Kontrolle über die Spieler, könnten wir die Gehälter nicht zahlen, bin ich mir sehr sicher, dass die Spieler sich für höhere Gehälter und weniger Mitspracherecht entscheiden würden gegenüber weniger Gehalt und mehr Mitspracherecht. So, die Spieler sind, glaube ich, sehr gut organisiert. Ich glaube, dass in allen ganz vielen anderen Bereichen der NBA-Spieler gerade auch Nutznießer von modernen Zeiten ist und in allen möglichen Bereichen unglaublich viel profitiert hat, sei es durch soziale Netzwerke, die Abhängigkeit von Medien, also du hast immer mehr Möglichkeiten, selber direkt ungefiltert quasi deine Geschichte rauszubekommen, so hast wahnsinnig viele Möglichkeiten, als unternehmerisch tätig zu sein, dieses nach Trades verlangen oder quasi deinen Weg dir aus zu deinem Wunschziel den dir zu bahnen, das hat jetzt in den letzten 10 Jahren sehr gut funktioniert. Das ist irgendwie auch was es vorher kaum gab. Also, weiß ich nicht. Ich kann das absolut verstehen, dass sich das dreckig anfühlt, wie ein Spielball zu sein und irgendjemand entscheidet und schickt dich und deine Familie irgendwo hin oder nicht und du vielleicht auch gegen Absprachen oder gegen Gefühle, du weißt von nichts und liest es selber im Internet oder liest es selber dann, jemand ruft dich an und sagt, ey, du wurdest gerade getradet, all das, das ist brutal, aber ich fürchte, auch wenn das normalerweise kein sonderlich intelligenter Satz ist, liegt in der Natur dieses Biestes und kommt quasi dann auch mit dem Territorium der hohen Checks.
Ja, das Krasse ist ja, dass es im allerkrassesten Fall sitzt du gerade auf der Bank und einer ruft dir von hinten rein, dass du übrigens gerade getradet wurdest. Auch das haben wir schon erlebt. Also da sind ja super viele Facetten, die du auch schon gestriffen hast. Ne? Also wie gesagt, ich habe mal auf Basketball Reference geguckt, weil man da ja so ein bisschen die Vertragswerte auch Übersicht bekommt. Wenn sein Vertrag beendet ist, sein aktueller, dann hat er 90 Millionen Dollar verdient als NBA-Spieler. Da gibt es jetzt Leute, die sagen, naja gut, aber dafür musst du halt in den und den und den sauren Apfel musst du halt beißen. Plus, was dazu kommt, was du auch gerade gesagt hast, es gibt immer wieder Stars, die selber Druck ausüben, Wechsel erzwingen, Grüße gehen raus an Jimmy Butler oder sich No-Trade-Klauseln in die Verträge reinschreiben lassen oder was auch immer. Das Ding ist aber, in der Range ist Dennis natürlich nicht. Ne? Mhm. Er ist quasi unter dieser Range dieser Superstars, die im Zweifel auch einfach sagen können, ihr könnt mich mal, ich will jetzt unbedingt dahin oder dahin oder dahin. Und da hast du ja auch schon angedeutet, es geht halt am Ende auch immer darum und ich hoffe, dass das auch wir hier in unserer deutschen Neidgesellschaft nicht vergessen, da sind trotzdem noch Menschen und die haben Familien und da ist es auch egal, ob die 90 Millionen Dollar verdient haben, wenn dein Kind ständig die Schule wechseln muss oder ein ganz banaler Grund zum Beispiel auch, wie sollst du dich eigentlich mit deiner Franchise identifizieren als Spieler?
Ne? Ja, du hast vollkommen recht. Also ich meine, wir wissen jetzt hoffentlich alle zusammen, dass die menschliche Psyche nicht so funktioniert und das heißt nicht, dass du automatisch glücklich bist, wenn du sehr viel Geld verdienst, sondern dass ich glaube, gerade für Dennis ist jetzt von außen betrachtet, würde ich einfach sagen, dass es natürlich auch ein Punkt ist, wo er bestimmte Wünsche hat, was seinen Verein angeht, was seine Familie angeht, was quasi die Gestaltung der letzten Jahre in der NBA geht, nochmal relevante Momente zu haben, gewertschätzt zu werden und diese ganzen Sachen. Ich glaube, wie gesagt, mit 25 hätte er die Sache wahrscheinlich auch noch anders gesehen. Und irgendwann priorisierst du anders. Deswegen ist das jetzt wahrscheinlich auch gar kein so schlechter Fit. Ich will jetzt nicht so tun, als hätte ich schon 1000 Detroit-Spiele gesehen. Aber auf dem Papier erstmal jetzt zu einer Mannschaft zu kommen, die zumindest in den Playoff, gehe ich fest davon aus, sein wird, vielleicht sogar direkt und nicht durch die Play-Ins. Ich glaube, eine hungrige Mannschaft. Das ist dann eben auch die Rolle quasi als Creator hinter Cade Cunningham, der natürlich von Detroit so viel Entwicklungsmöglichkeiten, wie es geht, bekommen muss. Und bekommt und dann was die Minuten ohne ihn oder wenn er auf der Bank ist, muss er natürlich voll dann Dennis wirklich die Fäden in der Hand halten, weil sonst gibt es nicht viel Kreativität, nicht viel Shot Creation und aber es wirkt so ein bisschen hungrig und wie gesagt, wir lieben alle Dennis mit einem Chip auf der Schulter. Es gibt keinen besseren Dennis als Dennis, der ein bisschen sauer ist und der hat so geil bei Brooklyn gespielt und kam zu Golden State, das hat dann nicht so funktioniert, jetzt ist er glaube ich nicht so glücklich darüber, wie es da gelaufen ist. und irgendwie so der Detroit, der Arbeitermannschaft, wir haben schon ein paar Highlights von ihm gesehen, wie er sich auf den Boden schmeißt, Bälle klaut, irgendwo hinterherfliegt. Und irgendwie ist das mit so Isaiah Stewart und so ein paar auch interessanten Charakteren dann, glaube ich, eine ganz coole Mischung. Mhm.
Absolut, absolut. Was fangen wir eigentlich an mit dem NBA All-Star-Weekend? So in Gänze? Also es gab, was ich so, wenn ich so quer gelesen habe, gab es viele Stimmen, die gesagt haben, es muss dringend renoviert werden.
Ja, es ist fast sowas wie, du hast jetzt so lange dann rumgeschraubt, dass du irgendwie, also ich kenne das, du weißt, ich bin manchmal, versuche manchmal Wohnungen zu renovieren. Mhm. Und manchmal dockst du so lange rum, dann denkst, dann verlierst du wirklich die Nerven, denkst, okay, was habe ich jetzt hier über, also es ist so ein bisschen verschlimmbessern und das fünfte Mal verschlimmbessert. Und wir sind offensichtlich jetzt wo rausgekommen, was gar nicht funktioniert hat. Aber das ist auch wieder was ich nur im Nachhinein festhalten kann, dass das gar nicht funktioniert hat. Aber ich konnte dir nicht vorher erzählen, dass es nicht vielleicht einen Impuls gibt, dass irgendjemand gegen die Young Bucks spielen muss und die Young Bucks sicherlich sehr motiviert sein wollen und vielleicht gibt das die Möglichkeit, dass die älteren Herrschaften dann sich da irgendwo zumindest mal angegriffen fühlen in ihrem Stolz. Es geht darum, wie kriegst du Leute, die alle 50 Millionen im Jahr zu verdienen, hart zu spielen bei einem Spiel? Das ist die große Frage. So, und nichts zu tun hat offensichtlich nicht funktioniert. Ich glaube, es gab auch dann, keine Ahnung, Anfang der 2000er noch gute Spiele, aber das ist jetzt auch schon lange her. Das ist jetzt kein neues Phänomen, dass wir irgendwie das Gefühl haben, dass die immer lahmer werden, diese Events. Der Dunking-Contest stirbt, bis auf immer mal wieder kommt irgendwie tatsächlich, weiß ich, 2016, ich bin jetzt hervorragend vorbereitet auf den Dunking-Contest. 2016 natürlich war so ein absolutes Lebenszeichen.
Das war genial.
Aber ansonsten gibt's natürlich alle möglichen Sachen, die erklären, warum es nicht funktioniert. Und du bräuchtest 2, 3 Superstars. Und es wirkt so, als wäre zumindest mit Victor Wembanyama jetzt jemand dabei, der sich entschlossen hat, die nächsten 10, 15 Jahre ein Exempel zu statuieren oder wirklich so hart zu spielen, wie er kann. Und du brauchst dann quasi 2, 3, die dann viel zu hart spielen und Leute stehlen und Leute blocken und Leute mal einen Bump geben bei einem Cut. Und dann musst du hoffen, dass es sich irgendwie was daraus kristallisiert. Im Idealfall, im Idealfall, dieses Draft-System ist für mich ein bisschen schlechter, weil das garantiert, dass nie die gleichen Mannschaften gegeneinander spielen. Also du hoffst aus der persönlichen Sicht, wir haben mal gespielt Deutsche gegen Amis in der BBL. Und stimmt, im ersten Spiel haben die Amis es überhaupt nicht ernst genommen und wir haben gewonnen. Die Deutschen haben gewonnen. So, was glaubst du, was wir für eine Reise bekommen haben im nächsten Jahr, weil wir gegen ähnliche Spieler gespielt haben, die gesagt haben, ey, letztes Jahr haben die über das ganze Feld aufgenommen und haben das Ding gewonnen und haben den MVP gestellt, so ein geiler kleiner Lockenkopf war das. und dann haben die natürlich so hart gespielt, wie sie konnten und das hat richtig Bock gemacht. Wir haben zwar dann kassiert, aber so muss das irgendwie sein. Im Idealfall hast du, glaube ich, wiederkehrende Mannschaften. Und dann incentivieren, ich weiß nicht, wie du incentivierst. Muss das Geld so viel Geld sein, das hat aber für mich dann auch wieder so ein perverses, es ist ein schlechtes Zeichen irgendwie nach außen. Ich verstehe das, dass die keinen Bock haben, aber müssen wir denn jetzt nochmal 1 Million zahlen pro Sieger, wenn die Leute 50 Millionen Dollar spielen, dann nur dann spielt ihr hart, wenn ihr zusammenkommt und es ist ein Fan-Event. Ich glaube, darum geht's ja. Es geht darum, dass die Fans glücklich sind und wenn das wieder nur über so Massen an Kohle geht, dann ist es kompliziert. Ich weiß es nicht. Ich finde es cool, dass zumindest der Dreier-Contest immer noch lebt.
Der wird für mich auch nie nicht funktionieren übrigens. Dreier-Contest kann ich immer gucken.
Ja, und du siehst auch, den Spieler, das ist quasi, es ist näher dran für mich an einem Label, das du tragen willst, dass da heißt, du bist die Nummer 1 der Sniper in der Liga. Du hast das Präzisionsgewehr und du machst quasi eine Übung, die jeder im Training immer macht. Du stehst und wirfst Dreier und wer am meisten trifft, wenn die Lichter an sind, gewinnt das Ding. Und das kommt mit so, das willst du ja. Beim Dunking Contest ist es gar nicht so. Also keiner zeigt mir einen Dunker und ich zeig dir jemanden, der schon mal in einem Interview gesagt hat, ich bin mehr als ein Dunker, ich bin eigentlich auch ein toller Basketballspieler. Und keinen juckt das. Ich kann, wenn einer auf so einem Board sich kreist und dann über ein buntes Maskottchen kann das machen besser als du. Sondern, ja, es ist ein cooler Titel, wenn du weißt, du bist der beste Ingame-Dunker der Welt. Leute, große haben Schiss vor dir, wenn du angeflogen kommst. Das erarbeitest du ja nicht, wenn du gegen Mac McClung, der G-League Heinzi, der mit seinen Tricks kommt, so irgendwas dahin wurstest. So. Also das kann ich schon verstehen. Die große Frage ist natürlich, kriegst du irgendwann das 1-gegen-1-Turnier? Und wir haben es ja schon besprochen, die Gerüchte, prasseln angeblich heute auf uns ein.
Günni, 2026.
Die Verhandlungen laufen. Und das ist natürlich das Einzige, weil es gibt nichts, kein Label, was du mehr tragen willst, als ich bin im 1 gegen 1, nehme ich dich auseinander. Das ist das große Ding. Und es gibt genug Leute, die Schiss davor haben, vor dem Wettbewerb, weil sie wissen, das bleibt auf ihrem Resümee, wenn sie sich da blamieren. Aber es gibt genug Leute, die wirklich hungrig danach sind, die großen Stars im 1 gegen 1 vor sich zu haben und dann nach Hause zu gehen. Und wir haben ja gerade ein fantastisches 1 gegen 1 Turnier gesehen, im Unrivaled-Format. Wir haben es auch das kurz angerissen. Und das hat mehr als funktioniert.
Satou knapp im Viertelfinale leider rausgeflogen. Am Ende
in einem geilen Duell, aber gegen die gute Arik. Es hat richtig Bock gemacht. Also sie haben so viele clevere Entscheidungen geschickt. Erstmal dieses Single Game, kurze Spiele und ein großes Teilnehmerfeld macht schon mal Sinn. Das macht es für ein All-Star-Game wahrscheinlich nicht umsetzbar. Du lädst natürlich keine 64 Leute ein. Aber 7 Sekunden Shotclock mit passen, also mit dem Ball zum Trainer passen und sich wiederholen. Das heißt, es ist wirklich anstrengend und es geht super schnell. Es ist nicht so dieses Checkball, einer latscht irgendwie hinter die Dreierlinie. Du gibst ihm den Ball, er gibt ihn einmal zurück und dann wird so erstmal nach 10 Jab-Steps wird dann 1 gegen 1 gespielt, sondern es ist so wirklich fließend.
Ja, super. Game-Clock fand ich super, ja.
Ja.
Bis 11, ne?
Genau, bis 11. Ja. 3 erzählt 3, 2 erzählt 2. Das heißt, eigentlich sollte es nicht so krasswertig sein, dass nur 3 geworfen werden, wie wenn es das Verhältnis 2 zu 1 ist. Jetzt zur Tour trotzdem, glaube ich, 6 Dreier aus von den 11 Feldwürfen, die sie hatte, genommen. Aber das war zumindest das Spiel, was sie verloren, auch so super persönlich. Vorher so ein kleines Interview, beide eiskalt, also zueinander gewesen. Es wirkte das, was man auf YouTube sehen konnte, kein großes Shake Hands hinterher. Also wirklich so ein super ernsthaftes 1 gegen 1. Aber es gibt natürlich dann auch wieder das Beispiel, Breanna Stewart geht als der größte Name in dieses Turnier, spielt als Nummer 1 Seed gegen Nummer 8 Seed, verliert halt 12-0. So. Mhm. Das ist eben auch genau das, was dazu führen würde, dass jemand wie LeBron das, glaube ich, niemals machen würde oder niemals gemacht hätte in seiner Karriere. Aber du musst halt hoffen, dass es die Kyries und die Anthony Edwards gibt, dass du die irgendwie für so ein Ding gewinnst. Und dann musst du es halt nicht nur, für mich, das ist jetzt 1 Million, aber das wäre mir so wertig, da die Brechstange auszuholen, da würde ich sagen, gib den Leuten 5 Millionen. Gib den Leuten 10 Millionen von mir aus. 10 Millionen, so King of the Hill, und jetzt schauen wir uns das an. Und das wäre wirklich dann auch wieder was du mir an die Venen anschließen kannst.
Oh ja, absolut. Das Finale haben sie dann Best of Three gemacht bis 8, fand ich auch interessant bei Unrivaled. Also, dass du dann quasi 2 Spiele bis 8 gewinnen musstest. Also wirklich, wie du sagst, super viele clevere Entscheidungen. Es hat echt Bock gemacht. Satou war wirklich im Messer zwischen den Zähnen Modus und da waren viele Spielerinnen. Ja. Und selbst wenn es nur in Anführungsstrichen die 1B-Tier-Kategorie NBA-Spieler sind, würde ich mir sofort reinziehen. Es haben ja sogar Ja Morant und Giannis haben ja so ein bisschen geteased, ob sie nicht, aber ich glaube, das machen viele Spieler fast jede Saison, dass sie teasen, dass sie auch mal beim Dunking-Contest mitmachen würden, um den McClung da raus zu. Ich weiß nicht, seit 5 Jahren teasen irgendwelche Superstars bei Social, vielleicht mache ich doch mal mit. Am Ende macht keine Sau mit beim Dunking-Contest.
Ja, Giannis brauche ich auch nicht sehen beim Dunking-Contest. Aber klar, wenn du mir Shaden Sharp gibst und Ja Morant und Anthony Edwards und was sich Zion Williamson sich nochmal zusammenreißt, dann ist es natürlich spektakulär, aber es ist einfach, ja, irgendwie hat sich der Dreier-Contest genau, hat das einfach übernommen, ja.
Ja. Wer wären die prädestinierten Euroleague-Dunker? Ich habe wirklich lange drüber nachgedacht. Also du hast die spektakulärsten Dunker, die wir haben, sind alles Bigs. Mhm. Ne? Tyreek Jones, Josh Nebo.
Ich glaube, dass Francisco tatsächlich, da hast du zumindest dieses kleiner springt er hoch Element, was viele Leute begeistert. Lass mal so. Ich habe, um nur mal einmal mein McClung-Statement ist, bei mir hätte er nicht gewonnen. Das ist schon mal die steile These. Bei mir hätte Stephon Castle gewonnen, weil er im Finale, fand ich die 2 Dunks besser. Und es war 0, also wenn es darum geht, wer springt höher, die ersten 2 Dunks von McClung waren unglaublich. 2,50er eingesagt, übers Auto gesprungen und so weiter. Aber wenn du 4-mal irgendwo jemanden den Ball gibst und dann anläufst und dann abspringst und dann sehr hoch springst und dann ihm den Ball aus den Händen nimmst und dann da hast du halt, weil du sehr hoch springen kannst, hast du irgendwie gefühlt eine halbe Sekunde da oben Zeit und dann machst du immer was anderes. Dann machst du einmal einen zweiten Ball dazu und einmal machst du ihn dann noch rückwärts und einmal machst du dann so noch gegen den Ring und dann rein. Es ist so, war für mich quasi der gleiche Dank. Dann können wir auch vorher ausrechnen, wer so, wir rechnen deinen Vertical und der kann am höchsten springen und dann springt er jedes Mal, rennt er an und so. Das war mir ein bisschen zu viel, muss ich gestehen. Aber das ist dann halt auch Geschmackssache. Aber so, ich glaube nicht, dass der Dunk hinkannt ist. Das sind ja auch diese ganzen Sachen. Wir wissen das alle. YouTube, wir haben vor 10 Jahren, vor 15 Jahren hat, James White angefangen, von der Dunking, von der Freiwurflinie durch die Beine zu danken. Und wir haben gesehen, was sich Erb, der macht ein 720. Und wir, so, es gibt einfach quasi nicht mehr viel, was wir nicht kennen. Das ist der einzige Effekt, den es gibt beim Dunking Contest. Wir sehen was wir noch nie gesehen haben. Und das ist dann irgendwann einfach Menschen möglich, nicht mehr groß zu toppen.
Ich wollte gerade sagen, wie viel Kreativität ist wirklich überhaupt drin in diesem, ja, irgendwann auch endlichen Thema Dunks? Ja. Also es ist schon, aber es muss dann immer mit externem Faktor einhergehen, ne? Weil der Körper ist nun mal auf bestimmte Bewegungen begrenzt und die sind irgendwann ausgereizt.
Ja, ich meine, es ist ja kein Wunder, dass du bei der Leichtathletik, guck dir bei Leichtathletik an, keine Ahnung, Stabhochsprung, da waren gefühlt vor 5 Jahren war noch Sergej Bubka oder irgendwie dann beim Hochsprung irgendwelche Sotomayors, die das vor 40 Jahren gemacht haben, wir haben die Rekorde jetzt um 2 Zentimeter verbessert. So, es ist einfach irgendwann auch einfach Schluss.
Mhm. Ja, ja. Also ich habe, McKissick wäre vielleicht so ein Kandidat für so einen Contest, aber ich weiß nicht, wir haben hier so richtig krasse Ingame-Dunker, die wirklich so wahnsinnig.
So richtige Leaper? Also, haben wir den Vogel aus Bologna. Den Guard, der nicht so richtig funktioniert. Das, als Euroleague-Experte sollte ich dir jetzt den korrekten Namen ausgeben.
Aus Bologna?
Können. Ja.
Also Rajon
irgendwas?
Tucker?
Ja. Rajon Tuckers Dunk-Highlights sind ziemlich massiv.
Siehst du,
ja.
Okay. Ich komme auch relativ schnell ehrlicherweise auf Gabe Proce da, der, glaube ich, der auch zumindest ein ziemlich spektakulärer Dunker ist.
So Matas Buzelis, so ein bisschen so, der fliegt dann. Das sind so, wenn du schon so einen leichtathletischen Körper hast, bin ich auch raus bei Dunks. Ja, wenn du so ein drahtiger 2-Meter-Mann bist, dann springst du weit und dann machst du noch so ein bisschen Eleganz. Das ist für mich. Das tut es nicht. Du könntest so eine, wenn du so eine komische Leichtathletikhose anhättest und so vorne so eine Nummer auf dein Leibchen geklebt, wenn ich so das, diese Assoziation habe, bin ich sofort raus.
Oh, Rajon Tucker muss ich mir aber tatsächlich mal drauf schaffen. Aber kurz und bündig, also glaubst du, sagen wir mal, die Euroleague, weil der Spielplan ja noch viel frei gibt in so einer Saison, würde jetzt sagen, wir machen jetzt auch ein All-Star-Game. Glaubst du, dass die Europäer oder die hier in Europa spielen, dass sie das ernster nehmen würden? Dass das ein kompetitiveres All-Star-Game wäre? Ich weiß nicht, wie wir das organisieren. Also, wo siehst du die Grenze? Wird dann auch gedraftet oder was auch immer?
Ich glaube, ein europäisches Amis gegen Europäer könnte funktionieren.
Glaube ich auch.
Weiß nicht, wie oft. Das ist ja oft dann so, dass so noch 2-3 Mal auch aus sowas die Luft raus ist. Aber grundsätzlich könnte das funktionieren. Glaube ich, das ist so wichtig, dass Jurik das machen wird. Nein.
Nur wenn sie es in Abu Dhabi macht.
Ja, nee, ich glaube grundsätzlich glaube ich nicht so krass an All-Star-Games. Ich glaube einfach, wenn es richtig Basketball, ich war ja jetzt auch schon in ein paar Charity-Games und in solchen Sachen. Basketball lebt davon, dass du hart spielst. Das ist so, warum ist die Euroleague die geilste Liga, gerade während der regulären Saison? Für mich kannst du zwischen NBA-Playoffs und Euroleague-Playoffs ist kein großer Unterschied. Macht beides so unglaublich Bock. Aber in der regulären Saison ist es ein himmelweiter Unterschied. Warum? Weil du weißt, dass in der Euroleague immer so hart gespielt, wie es irgendwie geht, weil es zählt. Every game matters. Hier ist der Slogan. Beste Basketball Europas. Basketball muss hart gespielt werden, sonst bockt es nicht. Ist mir egal, wer spielt. Also, es muss hart gespielt werden. Und glaube ich daran, dass du wirklich auch in der Euroleague, wo alle sich über die Spielpläne beschweren, dass sie dann wirklich Jahr ein, Jahr aus wirklich dann richtig competen, weiß ich nicht. Irgendwie glaube ich auch da nicht dran.
Naja, glaube ich ehrlicherweise auch. Also wie gesagt, außer Abu Dhabi sagt, wir schütten euch mit 20 Millionen für ein All-Star-Game pro Saison zu, dann werden wir es sehr, sehr sicher bekommen. Okay, das ist der Blick in Richtung All-Star-Game. Ansonsten hatte dieses Wochenende, ist ja tatsächlich, das ist irgendwie, finde ich schon dann ganz cool, ehrlicherweise, dass du einfach in jeder großen Liga, in jedem großen Basketballland Europas, hast du Pokalwochenende. Und dieses Pokalwochenende können wir damit überschreiben, dass die Euroleague-Teams nicht so dominant sind, weil sie, keine Ahnung, das nicht so ernst nehmen, Günni. Was ist denn da los? So viele Euroleague-Teams haben nicht den Pokal gewonnen an diesem Wochenende.
Ja, also wirklich, ich, es ist fast zu viel, um dass es als Ausreißer gilt. Wie gesagt, wer es nicht mitbekommen hat, Trento hat, glaube ich, in Italien gewonnen. Wer es nicht mitbekommen hat, Weißenfels hat, glaube ich, in Deutschland gewonnen. Wer es nicht mitbekommen
hat. Le Mans in Frankreich. Ich bin mal durch die Teams übrigens durchgegangen. Le Mans zum Beispiel ist ganz geil. Le Mans schlägt Monaco. Ja, Monaco erstmals seit Ewigkeiten wieder im Finale. Le Mans gewinnt einfach den vierten Pokal in der Vereinsgeschichte. Okay. Und da spielt ein gewisser David Di Leo. Und ich dachte mir so, Moment. Das ist einfach der Vetter von TJ und Max Di Leo. David Di Leo.
Ich finde es schön, dass du es geil findest. Ich habe mir nämlich auch den Kader von Le Mans angeguckt und dachte, es ist offiziell soweit. Es ist eine mehr oder weniger relevante europäische Mannschaft, von der ich keinen Spieler mehr kenne.
Hallo, Tashaun Thomas, Ex-MBC-Spieler.
Ja, den habe ich
auch. Forward. Ja, gut, da habe ich. Zu der Zeit. Da habe ich, hab ich aber auch gefühlt jedes Heimspiel vom MBC kommentiert.
Ja, sag mir gar nichts. Genau, kein Disrespect, Tashaun. Der war bestimmt ein klasse Spieler. Aber
dann
ich
Trento. Also, Trento. Salem Mavugbe, Ex-Rostocker. Center. Ich bin auch genau wie du einmal in die Kader rein. Aber du hast dann relativ schnell gemerkt, die meisten Kader, okay.
Nee, es geht jetzt wirklich los, dass einfach so Mannschaften, dass ich einfach keinen mehr kenne. Mhm. Es ist 3 Jahre her, dass ich Basketball gespielt habe. Und es geht jetzt, das ist wahrscheinlich so langsam die Cut-Off-Rate, dass es einfach vorbei ist.
Nur einmal kurz in Italien.
Trento bei MBC kannte ich aber einen.
Ja, über den reden wir auch gleich noch. Mhm. Bei Trento besiegt Mailand und Mailand macht 63 Punkte und Mirotic macht davon 20. Also, okay. Gut, wir haben ein paar Favoritensiege, gab es trotzdem in der Türkei. Gewinnt.
Ja, und die Derbys gab es auch einfach. Wie geil ist das denn, dass du da noch eins kriegst? Ja.
Und Roter Stern gewinnt in Overtime gegen Partizan. Ich habe leider keine aussagekräftigen Highlights davon auf YouTube gefunden, sondern nur die letzten 2,5 Minuten, wie wieder alles aufs Feld geworfen wurde. Und hinten raus nochmal, das war, also dadurch, dass es auch eine andere Halle war, ne? Und das war schon sehr, also das wirkte schon sehr bedrückend, sage ich jetzt mal hinten raus.
Ja, erstmal muss man, glaube ich, festhalten, Dominanz, rot-weiße Dominanz. Ich glaube, was aus den letzten 12 Spielen, 11 Siege von Roter Stern. Und
sowas, ja.
Jetzt habe ich auch 2020, letzter Partizan Cup Erfolg. Und das eigentlich ja mit Jelko Bradovic, dem Trainer, wo wir immer sagen, dass er der ist, der sich quasi in den Playoff-Serien so krass auf jemanden einstellen kann und der jetzt Roter Stern dann eigentlich auch gut kennen müsste. Das ist schon was man auf jeden Fall jetzt sagen muss, dass Roter Stern sich da wirklich Meisterschaft gewonnen letztes Jahr, jetzt Pokale häufig hintereinander gewonnen.
Zweiropoulos, ne? Der alte Zauberer. Ja. Die Nemesis von Jelko.
Haben den Fuß gerade drauf, ja.
Dann Griechenland, das habe ich mir gerade noch mal in längeren Highlights angeguckt. Panathinaikos schlägt Olympiakos. Darf ich an dieser Stelle mal kurz erwähnen, dass zwischenzeitlich in Griechenland 1,7 Millionen Menschen bei diesem Spiel zugeguckt haben. Nur mal so am Rande vom Stellenwert Basketball und so. 1,7 Millionen Menschen haben zwischenzeitlich das Basketball-Pokalfinale in Griechenland geguckt. Und ich weiß, das sind super viele. Die sind eigentlich dann vielleicht auch eher Fans von Panathinaikos-Fußball und Olympiakos-Fußball. Mir scheißegal, 1,7 Millionen Menschen.
Pistole auf die Brust, Benny. Du müsstest MBC gegen Bamberg gucken oder dich entscheiden für das Griechen-Duell. Es geht um den Pokalsieg. Was guckst du?
Ja, das ist ja logisch, was ich gucke. Also ich habe, glaube ich, in ein paar Wochen habe ich wieder die große Freude, das auch kommentieren zu dürfen. Dieses Spiel, ich weiß gar nicht, also gerade auch jetzt in dieser Konstellation, wie viele Basketballspiele es auf der ganzen Welt gibt, wo ich nicht mich immer dafür entscheiden würde. Selbst wenn Bayern gegen Alba spielt und die würden parallel spielen, ist das schon so, dass ich zumindest mal sehr drüber nachdenken würde, ob ich Bayern gegen Alba mir nicht Real Life angucke.
Ah, ich glaube Bayern gegen Pokalfinale, Bayern gegen
Okay, gegen als Pokalfinale, Alba, okay. Ja, okay. Als Pokalfinale,
ich meine, so Pokalfinale, es geht um alles. Wir haben auf der einen Seite, was glaubst du, klar, wir sind biased, aber glaubst du, ich glaube fast, das wäre Deutschland weit. Ich glaube, wenn du alle Basketballfans hinstellst und sagst, gleich guckt ihr ein Pokalfinale, ihr habt die Wahl zwischen dem Belgrad-Derby, dem Griechen-Derby oder Weißenfels gegen Bamberg.
Ja. Ja gut, aber es ist auch fies, ne? Also weil die letzten Jahre gab es das Pokalfinale Bayern gegen Alba und jetzt suchen wir uns das Jahr raus, wo halt
Ja, ich will auch gar nichts bashen.
Kleiner Diabolus.
Wir können auch von mir aus MBC Ulm reinschreiben. So, das ist mir, darum geht's. Ich will das ist gar nicht machen. Aber ich fand schon auch auffällig. Ich bin fest davon überzeugt gewesen, natürlich, dass, weil ich auch keine Ahnung habe, dass Bayern München den Pokal gewinnt. Hab deswegen das Spiel nicht geguckt und hab irgendwie so gefühlt. Es hat lange gedauert, bis ich überhaupt gehört habe, dass, dass München verloren hat. Und dann habe ich auch nichts mehr geguckt, weil ich München nicht mehr dabei war und es mich nicht sonderlich interessiert hat, wer das Ding gewinnt. Aber lebe ich in der Blase? Habe ich so meinen ganzen Algorithmen so verschoben? Oder hast du wenig von diesem Pokalfinale mitbekommen? Also wenn du mir gesagt hättest, es ist so diese gesamte, es ist jetzt so die Bildzeit, das Bildzeitalter der BBL. Und München verliert das Pokal-Halbfinale gegen MEC und wird nicht Pokalsieger. Irgendwie, ich weiß wirklich nicht, ob ich einfach Gefangener bin von aufgestellt bin. Ich fand es dafür, das ist ja schon auch sensationsartig. Und nochmal, was wir noch gar nicht gemacht haben, großen Glückwunsch an MBC, so fantastisch. Aber ich fand, es war wenig irgendwie, so in der, was man so, man ist nicht drüber gestolpert.
Wann haben wir aufgehört, die BBL zu übertragen bei Magenta? Ich finde, dass es seitdem wenig ist, aber das ist alles, was ich dazu sage. Zur angeblich so großen medialen Verbreitung der Liga, die wir...
Okay, dass ich sehe, du bist nicht emotional ganz frei.
Ich bin da ein bisschen befangen, was das Thema angeht.
Ich hätte es jetzt wirklich gar nicht, ich will gar nicht, jetzt mal ohne Scheiß.
Also ganz im Ernst, unsere Algorithmen sind...
Ja, sind einfach
mehr Basketball-Algorithmen. Nein, das stimmt nicht. Unsere Algorithmen... Wenn in unseren Algorithmen wir davon das ganze Wochenende zugeballert werden, dann stimmt irgendwas im System nicht. Aber mehr sage ich dazu nicht. Wir kommen gleich nochmal zu diesem aus sportlicher Sicht, und wir haben noch ein paar Leute, die wir auch nochmal shoutouten wollen bei diesem deutschen Pokalfinale. Kurz bei Panna gegen Olympiakos nochmal. Die letzten 3 Jahre hat Olympiakos das Ding gezogen. Dann hat Ataman einen typischen Ataman gemacht, hat vor dem Spiel gesagt, das ist eh nicht so viel wert, nur um danach komplett zu eskalieren. Am Ende 79-75, es hat wieder so Bock gemacht. Giannakopoulos schüttet nochmal 100.000 Euro aus, die sich Team und Staff nochmal irgendwo, wo sie nochmal schön essen gehen können in Athen. Und diese Spiele...
Slukas 8-0 Lauf alleine, Alter, letzten 2 Minuten. MVP Slukas mit 17 Punkten
Wahnsinn,
wieder.
Mann. Ey, du kannst, das ist das, wo du sagst, das kannst du mir an die Venen, und die können auch meinetwegen 50 Mal in der Saison gegeneinander spielen, es ist mir scheißegal, ich gucke mir jedes einzelne Spiel davon an. Das ist das Geilste im Moment mit, was der Weltbasketball zu bieten hat. Was die Stimmung angeht, das soll man an dieser Stelle auch vielleicht mal noch erwähnen, Spanien, das Copa del Rey Wochenende, wir sehen Videos aus Gran Canaria, wo ich vor ein paar Jährchen noch im Urlaub da durch die Gassen flaniert bin, komplett überfüllt mit Basketballfans. Wie geil ist das bitte? Also das hat doch so viel, also Fans, die Straßen fluten, die Tapas-Bars, die da einfach voll sind mit Basketballfans. Klar, es ist auch was anderes, ob du jetzt hier in Deutschland gerade -3 Grad hast und dir pfeift der Wind ins Gesicht oder da halt eine gute Zeit hast mit Blaskapellen um dich herum. Aber das ist schon auch... Also das ist richtig besonders. Das finde ich richtig geil. Das sieht man gefühlt jedes Jahr über dieses Copa-Wochenende in Spanien.
Ja, das ist ja, es ist noch immer, dass 8 Mannschaften kommen, soweit ich weiß. Also du spielst das Viertelfinale mit aus. Also ich weiß gar nicht, also früher war es, glaube ich, mal so mittwochs, donnerstags. Oder ich glaube, mittwochs ging es los und dann halt die Viertelfinale bis Finale durchgespielt in 4-5 Tagen. Und dann natürlich hast du auch dann eben 8 Fanlager, die an einen Ort pilgern. Das war schon... wirklich immer ein Highlight von außen betrachtet. Und das Level der ACB ist einfach brutal. Malaga, was sie jetzt wirklich, das ist der 2. Pokalsieg innerhalb von 3 Jahren, mit Dylan Ossetkowski, Kendrick Perry haben wir schon erwähnt, Alberto Diaz, einfach super viel konstante Spieler, kaum Fluktuationen in den Kadern.
Nihat, genau. Dann hättest du
noch Gran Canaria auch mit Lakovic, dann hast du noch Teneriffa mit David Krämer, der wirklich nochmal eine unfassbare Saison spielt 19 Minuten, macht 12 Punkte mit heftigen Quoten, nicht mal ein Turnover dazu. Das ist schon richtig, das ist so eher so Basketballfest, wie wir uns das wünschen würden. Ne? Und wo wir über spanisch Basketball sprechen, eine Sache für dich als großer Linguist. Ich bin über 2-3 Mal über eine Wortwahl gestolpert, wo die Kommentator hat gesagt, Mata el Vantaja, also so, er tötet den Vorteil, also quasi in der Offense, jemand penetriert das erste Mal, kickt den Ball raus, irgendwie nochmal jemand spielt und kickt den Ball raus, und man hat die Verteidigung schon irgendwie so auf den Fersen, und irgendein Spieler macht das Spiel langsam oder guckt zu viel oder hält den Ball zu lange und tötet quasi den Vorteil. Das fand ich grandios. Es ist eine super Beobachtung, dass wie entscheidend das ist, wenn du einen Spieler hast, der das ab und zu mal macht. Und das ist, da würde ich mir eine schönere Beschreibung zu wünschen. Da kannst du mal bitte eine Woche drüber nachdenken und mir vor meinem nächsten Spiel sagen, wie wir das ausdrücken. Oder glaubst du, den Vorteil töten ist ja.
Naja, also wir wissen, also Spieler sprechen ja davon, wir hätten das Spiel killen müssen und so weiter. Also die Sportlersprache ist ja eine sehr martialische Sprache, ne? Und das, da muss man, finde ich, kann man auch mal ein Auge zudrücken hier und da. Deswegen wird jetzt niemand irgendwie vor der Großweltlage irgendwie.
Nee, aber ist das noch verständlich? Also wenn ich jetzt anfange zu sagen, Obst, Vorteil getötet. Ne?
Ich denke mal eine Woche drauf rum. Wir haben, glaube ich, nächste Woche zusammen die Euroleague-Konferenz und dann werden wir da beide mit unseren kreativ, also wir zusammen ergeben ein kreatives Hirn und dann wird da irgendwas.
Ich verrate das Gutes Liebe, dass du aus anderen Sprachen. Ja, ich wünschte mir, da wäre ich nicht mehr Sprachen. So im Sport macht das so Bock und die Spanier sind da wirklich selten so gut wie kaum jemand.
Im Fußball zum Beispiel sind es die Engländer. Das ist Wahnsinn. Ich habe mal von jemandem eine Abschlussarbeit geschickt bekommen darüber, wie Engländer es schaffen, in einem Fußballkommentar so einen roten Faden durch die ganze Sendung durchzumachen und mit was für kreativen Formulierungen, wo ich dann mich manchmal frage, kommen die da wirklich in dem Moment drauf, weil dann Hut ab, oder ist es auch vorher sich schon mal so ein bisschen überlegt, wie könnte der Spielfilm sein, für den Spielfilm lege ich mir mal das zurecht, für den Spielfilm lege ich mir mal das zurecht. Ich liebe sowas auch und ich würde auch allein deswegen gerne noch 10 Sprachen mehr können, wenn ich vorhin diese griechischen Highlights mir angeguckt habe, dass ich einfach verstehen würde, was die
das
sagen.
Ist schon geil. Ja, beim Fußball liebe ich auch beim Spanischen in den Winkel. Also wenn einer in den Winkel donnert, dahin, wo die Eule wohnt.
Das ist überragend. So, aber wir haben vorhin ein bisschen gestichelt, aber der MBC besiegt Bamberg und setzt sich zum ersten Mal die nationale Krone auf. Yes. Und es gibt ein paar Shoutouts zu verteilen. Erstmal, Shoutout Nummer 1 geht an Martin Geißler und den MBC selber. Mhm. Ich habe das jetzt nochmal gelesen. Martin Geißler ist ja gebürtiger Weißenpfälzer, dass der erst, ich bin nur bei Teammanager, wusste ich, bevor er Geschäftsführer wurde, aber der war sogar mal Pressesprecher beim MBC. Also hat wirklich und sich jetzt zum, ich glaube, geschäftsführenden Gesellschafter heraufgearbeitet.
Ja,
also mittlerweile ein super stabiler BBL-Club. Seit 2017 sind sie, glaube ich, wieder aufgestiegen. Haben diesen Heimvorteil, muss man ehrlicherweise sagen, auch wirklich gnadenlos genutzt. Haben wie die letzten Jahre auch, so kennen wir sie auch noch, als wir die BBL übertragen haben, ein sehr offensiv geprägtes Team, was eigentlich statistisch defensiv schwierig, aber das hat ihnen dann an diesem Wochenende genügt, einfach offensiv zu rasieren. Und alles, was ich gehört und gelesen habe von einigen, die auch dort waren, das war super organisiert.
Ja, das Ganze sah nett, super nett aus. Ich glaube, auch die Gala war toll, also tolle Gastgeber gewesen und das Ding gewonnen.
Das Parkett irgendwie ganz nice, also das muss man schon dazu sagen. Dann Martin Bräunig, einfach mal ein Shoutout an dieser Stelle, der gewinnt ihn das Halbfinale, der macht im Finale auch wieder 16 und irgendwie habe ich so, wie alt ist Martin Bräunig? Ich hätte irgendwie so das Gefühl, ohne jetzt dem MBC da was wegnehmen zu wollen, 33, dass bei Martin Bräunig schlummert auch noch mehr, da schlummert auch immer noch ein bisschen mehr drin, finde ich irgendwie. Ich mag den eigentlich schon viele Jahre.
Ich hatte als das Big. Gefühl, so auch in meiner aktiven Phase, dass er ein, zwei Jahre hatte, wo ich dachte, okay, die Karriere nimmt da jetzt nochmal eine ganz anders Fahrt auf. Mhm. War das auch in Ludwigsburg, meine ich?
Genau. Und Bonn, ne? Hat er da noch gespielt?
Ja, Ludwigsburg und Bonn. Also ich habe den so wahrgenommen, keine Ahnung, wir sind natürlich jetzt, dass er so performt beim Final Four. Herzlichen Glückwunsch. Ansonsten hat John Bryant da natürlich den Titel gewonnen. Da freue ich mich ganz besonders drüber. Auch wenn ich hoffe nicht, dass das dazu führt, dass er länger spielt. Weil wenn ich nur einen einzigen Podcast machen möchte in meinem Leben, worauf ich warte, ist auf die Sonderfolge. John Bryant hört auf zu spielen und ich kann meine ISO, meine fünf liebsten John Bryant-Geschichten erzählen. Und das wird 40 Minuten dauern und es wird niemand zu Wort kommen, aber es gibt nichts anderes, was ich in meiner Podcast-Karriere noch tun will als das.
Ja, also Big John müssen wir natürlich shoutouten, hat im Finale 3 Minuten gespielt. Erster cool. Titel seit der Meisterschaft mit den Bayern 2014 für den zweifachen BBL-MVP. Der geht mittlerweile auf die 500 BBL-Spiele zu. Ist einer der, ich habe in diesem, man hat ja, du weißt das ja auch, dieses Verhältnis als Medienmensch zu Spielern und Trainern, es ist im Basketball noch viel näher, als es im Fußball ist. Und trotzdem ist ja immer so eine leichte Barriere da. So, aber bei John, das ist einer der nettesten Menschen, die je in meinem Leben Profisport betreiben sehen. Ich habe mich auf jedes Interview vor oder nach dem Spiel mit diesem Menschen gefreut und freue mich jedes Mal, wenn ich diesen Menschen irgendwo in einer Halle sehe und mich nur 5 Minuten mit ihm unterhalte. Deswegen gönne ich dem Typen das so sehr, der dann irgendwann in Paderborn gespielt hat und dann plötzlich Gießen und jetzt seit einiger Zeit in Weißenfels. Wer hat das kommen sehen, dass John Bryant irgendwann mal sein basketballerisches Spätwerk in Weißenfels bestreitet?
Ja, ich werde nichts darüber ihn sagen. Ich warte auf die Sonderfolge, John Bryant hört auf.
Shoutout auch noch an Akeem Vargas, zum dritten Mal Pokalsieger, jetzt auch schon seit 14, 15 Jahren unterwegs in der Liga. Das also unser Blick auf das Pokalwochenende in den verschiedenen Ländern. Und dann haben wir noch so einen ganz kleinen Newsblock hinten raus, würde ich sagen, Günni, mit einigen Sachen, die in der Euroleague oder angedockt an die Euroleague passieren, so ein paar Personalien. Die frischeste: Lonnie Walker nutzt seine NBA-Klausel bei Žalgiris und geht für 2 Jahre nach Philly. Lukas Feldhaus hat nochmal rausgearbeitet. Vor seiner Verpflichtung waren sie 6-1. Mit ihm 6-13, das ist jetzt natürlich ein bisschen gemein. Zuletzt hat er viel auf der Bank gesessen. Würdest du sagen, dass das im Nachhinein, dass sich das für Kaunas gelohnt hat und für ihn, also gut, für ihn hat es sich offensichtlich gelohnt? War das für Kaunas sinnvoll? War nicht so einfach, ne?
Nein, die Antwort, also klar, alles, was quantifizierbar ist, schreit nach Nein. Ich glaube trotzdem, dass du das Wagnis eingehen musstest. Es ist ja auch fast, also wenn Lukas, so wie Lukas das dargestellt hat, habe ich das auch nicht wahrgenommen. Ich habe gerade die ersten Performances von ihm waren ja wirklich extrem stark, alles auseinandergenommen und man dachte so, das läutet jetzt wirklich ein, den NBA-Spieler, den Fringe-NBA-Spieler rüberzuholen, à la Kendrick Nunn, à la dann eben Lonnie Walker, the third, oder der zweite, wie viel da, ich weiß nicht, wie viel da ist. Ich glaube, der zweite, ne?
Ich glaube, der
vierte? Nee,
der zweite. Ich glaube, der vierte, oder?
Der vierte, okay, der vierte.
es ist der vierte.
Ist der vierte, okay. ist er der vierte? Hat er schon, ist er dann auf dem Trikot mit so einem Strich und dann das V? Macht er das römisch oder wie?
Ich weiß gar nicht, was auf seinem Trikot steht. Auf jeden Fall ist er der vierte.
Lonnie hat er vier Striche oder hat er einen Strich und ein V? Egal.
Wenn dann hat er einen Strich und ein V.
Okay, das ist schon crazy. Dann müssen sie es auch weiter behalten.
Lonnie Walker, der dritte.
Dann müssen sie es bis zu 10 eigentlich durchziehen, weil dann, das ist richtig krank. Egal. Nein, es ist. Es ist so schwer. Haben sie die richtige Entscheidung getroffen, ihn zu holen? Ja, sie haben diese Siege am Anfang hauchdünn eingefahren mit irgendwie, sie haben vorher nur 74 gemacht und der Gegner hat 72 gemacht und dann standen sie 6-1 da. Das war ein Monsterstart. Aber es war eigentlich so ein bisschen klar, dass sie offensive Firepower brauchen. Die hat er ihnen nur für ein paar Spiele gegeben, auch wenn ich die so laut fand, dass in meinem Kopf das besser funktioniert hat, als es tatsächlich auf dem Papier funktioniert hat. Hinterher ging die Effizienz dann einfach runter und hat auch dafür gesorgt, dass die Spieler um ihn herum nicht mehr so funktioniert haben und es wurde dann einfach zu sehr er oder Francisco und von dem Rest kommt nicht mehr viel. Und jetzt gucken, das bedeutet wahrscheinlich auch, dass bei Žalgiris jetzt auch in diesem Playoff-Rennen erstmal die Luft raus ist.
2-Jahres-Vertrag, über 3 Millionen Dollar, für den hat sich das auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise gelohnt, dieses Kaunas Gastspiel. Dann haben wir Dennis Smith Jr. kurz vorm Abflug bei Real Madrid. Der hat seit seiner Ankunft in Liga und Pokal nur 35 Minuten gespielt, wenn ich das richtig zusammengerechnet habe. Am Copa-Wochenende auch nicht dabei gewesen. Und das können wir ja vielleicht nochmal in Verbindung setzen mit einer News aus dem Eurocup, dass nämlich Patrick Beverley Hapoel Tel Aviv verlässt. Und das war ja ein Spieler, der wurde ja immer mal auch wieder bei Euroleague-Teams, unter anderem bei Real, vielleicht würde er auch Barcelona gut tun, gehandelt. Ist nichts zu finden darüber, was jetzt seine Zukunftspläne angeht, aber könnte natürlich irgendwie ein logisches, wie bei diesem verrückten Labyrinth, du schiebst einen Stein raus und dann ist Patrick Beverley vielleicht der andere.
Ja, also zumindest da hatten wir mal recht, auch wenn das nicht besonders viel heißt, aber wir waren uns alle ziemlich sicher, dass das niemals funktionieren wird mit Dennis Smith Jr. bei Real Madrid. Auch was da so seltsam ist, dass du auch da immer die Fitness als Argumentation siehst. Also du liest ständig, ja, der war nicht fit. Ich denke mir, wie kannst du als 1,85 Athlet, professioneller Basketballspieler, der bei Real Madrid oder in der NBA spielen will, nicht fit sein? Ja, aber das war auf jeden Fall ein Missverständnis. Das war, glaube ich, auch einfach geprägt von den Erfolgen, wie gesagt, von Kendrick Nunn im ersten Spiel, von Lonnie Walker. Die Rolle nicht gesehen für ihn. Und ich glaube, es ist jetzt auch ein Saisonzeitpunkt, wo wir uns sicher sein können, dass es Real Madrid vielleicht doch nicht in der Form rumreißen wird dieses Jahr, wie wir uns noch erwartet haben. Jetzt, wie gesagt, mit 14 im Finale verloren beim Cup. Mario Sonja geht schon, bevor der Pokal überreicht wird, als einziger in die Kabine. Auch wenn ich mich schwer tue, solche Sachen immer über zu dramatisieren, aber wenn die Anzeichen sich einfach verdichten, auch um ihn, dass er da eher auch menschlich ein Störfaktor zu sein scheint oder zumindest nicht dafür sorgt als Anführer, was er numerisch zeigt als Basketballspieler, dass er dem nicht folgen kann als Anführer in der Qualität. Und ja, die werden wahrscheinlich in den Playoffs sein, die wird wahrscheinlich ein toughes Out sein auch, aber es wirkt nicht so, als würden sie jetzt wirklich noch so richtig auf die Überholspur schalten und noch was Großes drehen dieses Jahr.
Ich habe den Braten auch lange nicht getraut, weil ich mir dann doch irgendwie dachte, Qualität und Real, das wird schon noch irgendwie, aber mittlerweile verliert man wirklich den Glauben daran. Nächstes Spiel übrigens, kommende Woche bei uns zu sehen, der Klassiko zu Hause gegen Barcelona in der Euroleague. Barca ohne Kevin Panther für 3 Wochen, das ist vielleicht ein gutes Zeichen aus Real-Sicht, aber dann, ja, also die Tendenz verstärkt sich auf jeden Fall, was Madrid angeht. Das waren, glaube ich, so die drängendsten Themen. Wir haben noch überraschenderweise den Euroleague-CEO gehört, der über die NBA Europe sagt, dass sie keinen Sinn macht, aber das muss er natürlich auch sagen. Da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht wahnsinnig viel reininterpretieren. Günni, ich habe zum Abschluss doch noch eine Sache gefunden, habe ich hier schon seit ein paar Tagen auf meinem Pad liegen, die wir doch hier hinten raus in dieser Folge mal noch machen können.
Abteilung Antwort.
Hello. Please leave your message after the tone.
Hallo ihr Lieben. Erstmal vielen Dank für euren Podcast. Der versüßt einem auf jeden Fall immer die Woche. Und ich hätte mal eine Frage bezüglich eures Berufs jetzt an sich. Und zwar erstmal an den Per. Du hattest jetzt, glaube ich, in den letzten Folgen einmal erwähnt, dass du jetzt ja ein Medienfuzzi bist statt einem Profi-Basketballer. Wie hast du den Übergang geschafft? Wie gefällt dir das Leben als Medienfuzzi bzw. als Basketball-Experte? Und an Benny habe ich die Frage, wie du den Spagat zwischen deinem Fußball-Dasein und Basketball-Dasein schaffst. Ob du in etwa gleich viel Zeit investieren musst oder ja, wie du das Ganze handelst. Und dann wollte ich euch noch zusammenfragen, wie euch das Konferenzformat bei Magenta Sport gefällt. Die ist jetzt ja noch nicht so lange im Rennen, aber ich finde sie sehr, sehr, sehr cool und es macht jeden Donnerstag oder dann auch manchmal Dienstag Spaß einzuschalten. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Ich finde die Konferenz immer dann am besten, wenn Günni nicht am Start ist. Nein, die Konferenz ist natürlich unser kleines Herzensprojekt von uns allen, die daran beteiligt sind. Ne, Günni, also das würden wir ja nicht so machen, wie wir es machen, wenn wir nicht das Gefühl hätten, dass das vielleicht auch so Sinn ergibt. Und schönerweise gibt es immer mal wieder auch diese Art von Feedback, dass Menschen das ganz gut finden, so Donnerstagabends einfach mal mit uns so einen Euroleague-Abend zu verbringen.
Ja, also wir sind natürlich abhängig einfach davon, von den Spielen. Dass es die Konferenz lebt davon, dass du ein paar Knappe hast, dass die Spielabfolge irgendwie so ganz gut funktioniert. Für mich als in Anführungszeichen Experte die schwierigste Aufgabe, weil ich hoffe, den Zuschauern zu erzählen, wenn ich ein Spiel kommentiere, ungefähr was passiert. Was denkt sich der Trainer? Wo gibt's ein Adjustment? Wieso macht der Spieler im dritten Viertel das? Vielleicht gibt's dafür eine Erklärung in den ersten 3 Vierteln und so weiter. Und davon kann ich natürlich nicht andersweise tun, wenn ich selber nur 5 Minuten von dem Spiel sehe und dann 2 Viertel später wieder dabei bin und irgendwie selber keine Ahnung habe, was bisher passiert ist oder wir wissen nicht, wer schon technisches Foul hat und so. Das ist super schwierig. Aber sobald man sich, glaube ich, davon löst, von diesem Perfektionsgedanken, sondern einfach sagt, ey, hoffentlich gibt's hier alle möglichen chaotischen Dinge und geile Spiele und wir versuchen einfach bunt irgendwie da durchzuführen und man kann sich so ein bisschen darauf einlassen, dann macht es einfach wirklich richtig Bock.
Vor allem, wenn man glaubt, dass der Fan das technische Foul bekommen hat. Das war eine geile Konferenz mit Körny und dir. Die erste Frage an dich noch, Günni. Wie ist das Wohlbefinden mittlerweile auf der dunklen Seite der Sportberichterstattung?
Ich liebe es. Ich liebe diesen Job. Es macht mir so übertrieben viel Bock. Was soll ich sagen? Es gibt natürlich auch Schwierigkeiten zu meistern. Man muss verstehen, ich war 14 Jahre bei Ratiofarm Ulm. Ich wünsche mir lange Zusammenarbeit deswegen hoffe ich, dass Magenta sich einfach alle Rechte kauft, die es gibt und ich immer jedes Jahr Nationalmannschaft machen kann und Euroleague machen kann und die Ligen machen kann, die mir besonders viel Spaß machen. Aber das weiß man nicht. Also wir leben so quasi gefühlt in so 3 Jahreszyklen. Das gehört irgendwie auch so dazu, aber ich komme gerne in die Hallen. Ich freue mich wirklich auf diese Spiele. Ich freue mich Gesichter vom Boston Basketball zu sehen. Ich freue mich, einfach bei großen Ereignissen manchmal die Chance zu haben, dabei zu sein. Das weiß ich nicht. Ich liebe das einfach, ja.
Und und auch als Experte hast du festgestellt, kommt man mit dem Basketballer hier und da auch für Magenta auch mal ganz gut rum. Mal gucken, was die guten alten Roadtrips für uns noch bereithalten. Fußball, Basketball kann ich relativ schnell mal, ist komplett identisch, weil es ungefähr die gleiche Anzahl an Ligen ist. In der Euroleague ist es tatsächlich sogar so, dass ich da, glaube ich, am besten drin bin, ohne nochmal super tief in jede Vorbereitung einzeln rein zu müssen, einfach weil wir fast im Wochentakt und wenn es im Podcast ist, den man irgendwie vorbereitet, aber dann auch in den Sendungen darüber redet, aber das hält sich ungefähr die Waage, tatsächlich, was das angeht. Dann haben wir...
Geil. Ich habe nur noch eine Sache, Benni.
Ja, oh, Günni.
Ein kurzes Statement, du hast gerade ein paar schöne Shoutouts gemacht, ich würde gerne einen negativen Shoutout machen an unseren Kollegen Basti Ulrich. Oh. Ich glaube... Die Aussage von ihm 2 Tage nach dem Luca-Trade, dass es da eigentlich nichts mehr drüber zu besprechen gibt, war vielleicht die dümmste Aussage, die ich je von ihm gehört habe. Wir werden die nächsten 15 Jahre diesen Trade besprechen. Es wird immer neue Gewinner, eine Wadenverletzung mehr. AD und Dallas gewinnt wieder 5 Spiele in Folge. Sie haben 5 Spiele die beste defensive Rating. Noch 3 Interviews von dem Vater von Luca und von Luca selbst und vom Agenten und von dem Besitzer der Mavs. Es wird einfach jede Woche wird es für den Rest unseres Lebens diesen Luca-Trade zu besprechen geben. Ja. Dass Basti Ulrich sich hinsetzt und 2 Tage nach Trade sagt, nö, interessiert mich eigentlich nicht mehr, ist doch durch das Ding. Das ist wirklich, das ist einfach entweder frech oder dumm. Und er ist eigentlich einer der clevereren Menschen, die ich kenne. Also frech. Dann revidiere ich nochmal, es war eine der frechsten Aussagen von ihm, diesem kleinen subversiven Provokateur.
Was man vielleicht auch als Beschreibung dafür noch finden könnte.
Prädikat Vogelwild.
Es ist wirklich, dieser Luca-Trade ist so ein bisschen, ich könnte mir das echt gut vorstellen, dass ohne, dass das quasi eigens von einem Sender konzipiert ist, das wird unser Kardashians die nächsten Monate und Jahre sein, ne?
Es wird niemals aufhören, weil es ist ja nie final entschieden, ob das jetzt richtig war oder falsch, weil also es wird ja immer wieder das eine Lager sich quasi die Hacken in den Boden rammen und bei 5 schlechten Luca-Spielen ist es wieder in die andere Richtung. Wenn den Playoffs die Luft ausgeht oder er sieht nicht fit aus, dann ist es wieder so. Dann macht er wieder 3x40 und alle liegen auf dem Boden und sagen, wie dumm wart ihr, als ihr ihn getradet habt. So, es wird niemals aufhören.
Günni, schaut alle, liebe Freunde, die Basketball-Nationalmannschaft live und kostenlos zu sehen bei Magenta Sports. Donnerstag 18:45 in Podgorica, Sonntag 17 Uhr gegen Bulgarien in Bamberg. Dann mit dem Lockenkopf. Tschüss, macht's gut.